SWR 2 Tandem.
Heute geht es um das Thema Nachbarschaft. Die folgende Geschichte steht für viele Nachbarschaften in vielen Städten. Hinter Türen und Fenstern geschehen immer wieder Dramen und man kann sie kaum je verhindern. Nur zufällig erfuhr unsere Autorin, was dem alten Herrn Anton zugestoßen war. Das heißt, wie er die letzten Wochen und Tage seines Lebens verbracht hatte, mutmaßlich. Und das hat sie schockiert. Sie hatte für kurze Zeit mit ihm Haus an Haus gelebt. Er war nicht kontaktfreudig, aber sehr, sehr präsent in der Straße. Und deswegen bekam sie die Sache nicht mehr aus dem Kopf. Sie hören, der Mann, der plötzlich verschwunden war, von Regina Burbach.
Ich glaube, jeder hier muss ihn irgendwann schon mal gesehen haben und gehört haben. An dem kam man ja gar nicht vorbei.
Anton war, denke ich, so zwischen 75 und 80 Jahre alt. So mein Eindruck, den ich so von ihm habe.
Er war dauernd mit seinem Hund draußen.
Also wir gucken ja die ganzen Häuser hier in der Reihe. Das sind, Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser. Wir gucken ja alle auf den Fluss, von oben, von den Fenstern. Das sind hier alles zwei Familienhäuser. Also vom Haus bis zum Wasser, das sind 50 Meter. Und dazwischen ist der Park. So, und in dem Park, da ging der Alte, dieser Anton, halt immer spazieren.
Anton und seine Frau waren 10 Jahre lang auch meine Nachbarn. Unsere Häuser teilten sich eine Seitenwand. Als ich da noch wohnte, standen im Sommer in all den Häusern den ganzen Tag im oberen Stock die Fenster weit auf. Es ist relativ gute Luft, viel Grün, kein Durchgangsverkehr, wenig Abgase, nur tuckernde Binnenschiffe und Vogelgezwitscher. Und es gab einen, der regelmäßig diese Idylle störte. Und das war Anton, wenn er seinen Hund ausführte. Er ging 4-5 Mal am Tag mit seinem Hund raus.
Auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, ich wusste immer, wenn er draußen war, weil er hat den Hund immer gerufen. Ein Pudel war es, glaube ich.
Er hat den Hund immer freilaufen lassen. Ich selbst habe ja keinen Hund, aber ich glaube, es ist eigentlich nicht erlaubt, dass man den freilaufen lässt. Aber das kratzte den Anton überhaupt nicht. Und der Hund war dann natürlich jedes Mal sofort über alle Berge. Und der hat dann immer hinter ihm hergerufen. Flocki, Flocki, hat er geschrien.
Das war häufig auch anstrengend. Auch schon wieder.
Nein, weil der Hund hat auch überhaupt nicht auf ihn gehört. Der konnte schreien, so viel er wollte. Der Hund hat gemacht, was er will.
Und der hat aber richtig auch mit dem Hund geschimpft.
Ja.
Er hat den Hund richtig zusammengeschissen. Als würde er mit einem Mensch sprechen.
Flocki.
Kannst du mir nicht machen, komm ja nicht her.
Genau. Aber der Hund hat überhaupt nicht gehört. Und deswegen hat er permanent nach seinem Hund gebrüllt.
Ich hatte fast manchmal ein bisschen Angst vor ihm oder Respekt. Also, weil ich ihn einmal erlebt habe, dass er ziemlich mürrisch war, weil ein Vater, der hier auf dem Spielplatz war, ihn gebeten hat, seinen Hund anzuleihen und ihn nicht auf dem Spielplatz zu lassen. Woraufhin Anton dann gesagt hat, pass mal auf, dass ich dich nicht gleich anleine. Also er war schon manchmal ziemlich garstig.
Flocki war sein Kind und Flocki musste erzogen werden und das war permanent, weil man ja Kinder auch immer erziehen muss, weil die immer alles falsch machen. Und von daher war Flocki im ganzen Umgang einer, mit dem man immer ernsthaft reden musste und ernsthaft zurechtweisen. Und im Prinzip konnte der kleine Bursche es seinem Herrchen eigentlich nie recht machen, obwohl die sich innig geliebt haben.
Irgendwann wurden die Rufe weniger.
Ab wann dann keine Rufe mehr kamen, das kann ich nicht so genau sagen. Ich glaube, vorigen Sommer. Mir ist das dann aber auch schon aufgefallen irgendwie, dass da auf einmal keiner mehr rumgebrüllt hat. Irgendwie war das so still.
Ich hab das gar nicht wahrgenommen. Wenn ich später darüber nachdenke, ja, aber zu der konkreten Zeit nicht.
Zu der Zeit, als draußen im Park zuerst Antons Rufe nach seinem Hund immer seltener wurden und dann verstummten und in Antons Haus sich ein Drama anbahnte, waren wir schon weggezogen.
Guten Tag. Hallo. Ja, warten Sie mal. Wenn Sie einen Moment Zeit haben.
Gerne, ich warte draußen. Ich warte draußen.
Mit den meisten meiner Nachbarn habe ich in den 10 Jahren, die ich hier lebte, eigentlich nie oder ganz wenig gesprochen.
Nein, wir wirklich denselben?
Ich weiß es auch nicht.
Danke Ihnen sehr.
Bitte. Ja.
Ja, hallo.
Ja, bitte.
Er war mürrisch. Am Anfang, wenn ich mal Kontakt suchte, er war immer sehr, sehr ablehnend und hat sich in keiner Weise bereit erklärt, überhaupt ein Gespräch zu führen.
Von dem Haus, wo ich gewohnt habe, bis zur Straßenecke sind es 6 Häuser. Anton und seine Frau haben direkt neben mir gewohnt.
War seine Lebensgefährtin,
ja. Das wussten wir auch nicht.
Anton, wie auch ich, ist an diesen Nachbarhäusern also 1000 Mal vorbeigegangen. Bevor er um die Ecke bog, zum Einkaufen und wieder zurück, zum Bus und wieder zurück. Oder aus dem Park kommend mit Flocki. Die Bewohner müssen ihn fast täglich gesehen oder gehört haben.
Ich habe ja später herausgefunden, dass er wohl auch Dachdecker war. Und das lässt sich erklären, dass er eben sehr präsent war, wenn ein Dach gedeckt wurde. Weil er mit seinem extremen Fachwissen dann unbedingt helfen wollte und eigentlich alles besser wusste. So, und alle anderen machten es eh überhaupt nicht professionell, nur er mit seinen Kommentaren machte es so. Und da er eher auch etwas grobschlächtig war, ging das immer schimpfenderweise vor sich.
Ein Eigenbrödler, ein Kauz, ein Pflanzen- und Tierfreund, ein Griesgram, ein freundlicher Mensch mit Humor. Ja, auch das mitunter. Alles in einer Person. Wir sprachen miteinander, wenn ich aus dem Haus ging und Anton mal wieder im Vorgarten gegen die Blattläuse kämpfte. Wir nahmen für uns wechselseitig DHL-Päckchen an.
Antons Garten, ja, er war nicht gezirkelt. Also das ging über von der Terrasse in die Grasfläche und dann in die Büsche an der Seite. Da waren jetzt keine Abgrenzung oder sowas. Das war quasi wie ein Naturgarten, ne? Sowas. Also sie hat da nichts dran gemacht, das hat er gemacht. Dass der Garten so weit begehbar war, aber hatte immer noch diese Rasenfläche und dann eben so Windspiele und Glaskugeln und weiß was ich. Das kam mit Sicherheit durch sie. Was sie ja gerne betrieb, hat sie mir mal erzählt, dass sie von diesen Teleshopping-Kanälen so fasziniert war und hat da ständig was bestellt. Und dann wahrscheinlich auch so Windspiele und weiß was ich.
Im 8. Jahr unserer Nachbarschaft starb seine Frau. Ein paar Monate lag sie schwer krank zu Haus und der Pflegedienst kam und ich hörte frühmorgens Anton unten die Tür aufmachen und die Pflege hereinlassen.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so war. Also das Einzige, was ich weiß, dass sie relativ kurzfristig ins Krankenhaus gekommen ist und auch da verstorben ist. Der war ja kaum in der Lage, sich selber zu versorgen. Wie soll er dann noch eine kranke Frau versorgen?
Also, ob ich die Richtige bin, was zu sagen, also ich habe jedenfalls nichts Gutes zu sagen. Ich hatte Angst vor ihm, so richtig Angst. Einmal stand er bei mir in der Tür. Ich habe gedacht, er scheuert mir gleich eine, so wütend wie der aussah. Er war ganz rot im Gesicht und Leon, den hatte ich auf dem Arm. Der hat geschrien wie sonst was, der hatte auch total Angst. Ich meine, es war nicht mal was passiert. Ein Kinderplanschbecken, so ein aufblasbares. Leon war damals 3,5 und ich hatte das Wasser rausgelassen und es im Garten stehen lassen und dann kam Sturm und Gewitter und es ist rübergeflogen in seinen Garten. Wir hatten seine Rabatten zerstört, hat er geschrien. Der hat ein ganz rotes Gesicht gehabt, er war so wütend. Ich habe wirklich Angst gehabt, er haut zu.
Ich sehe Anton noch genau vor mir, in dem Sommer vor 2 Jahren, beim Geldautomaten im Vorraum der Commerzbank, wo wir uns zufällig begegneten. Da lebte seine Frau schon nicht mehr. Ich kam rein und sah, wie er zum Gehen ansetzte, sich dann aber am Geldautomaten festhielt. Er sah traurig aus, müde und einsam. Nein, er war nicht betrunken. Ich sagte, hallo, kann ich was tun? Und Anton sagte, dass er eine Woche im Krankenhaus gewesen und gerade entlassen worden war. Ich fragte, wo denn Flocky sei. Im Tierheim, sagte er, und er werde ihn gegen Nachmittag nach Haus holen. Das Tierheim lag am ganz anderen Ende der Stadt. Wir können Sie hinfahren, wenn mein Freund mit dem Auto zurück ist, schlug ich vor. Anton war einverstanden. Als Anton bei uns ins Auto stieg, hatte er sich zurechtgemacht. Er trug ein frisches Hemd. Sein Haar war nass und er duftete sehr, sehr nach Aftershave. Was für eine Freude, als Anton und Flocky sich dann wieder hatten. Am frühen Abend stand Anton mit einem großen Korb frischer Erdbeeren bei uns in der Tür. Als Dank, selbst gepflückt auf seiner Parzelle. Er gab uns das Gefühl, ihn glücklich gemacht zu haben. Er hatte Flocky wieder bei sich zu Hause und alles war gut. Und Anton schenkte uns einen zweiten Korb Erdbeeren am nächsten Tag. Und der Hund wich nicht mehr von seiner Seite. In den Jahren, seit seine Frau gestorben war, saß Anton von Mai bis Oktober fast jeden Tag in seinem Vorgarten in so einer Art Laube, mit Flocky zu seinen Füßen. Auch bei Regen blieb Anton draußen sitzen und Flocky durfte mit in die Laube. Anton verfolgte das Geschehen in der Straße. Wer zur Arbeit ging, wer den Müll rausbrachte oder wer ein Päckchen von DHL geliefert bekam. Immer öfter kam der Mann, den alle Mücke nannten, vorbei. Er parkte das Rad am Gartenzaun und setzte sich zu Anton in die Laube. Er kam bald mit einer Regelmäßigkeit, als wäre die Laube sein Arbeitsplatz.
Das Ankommen war immer deutlich erkennbar, weil er saß ja den ganzen Tag da, Anton, aber Mücke kam dann immer rein, laut klappernd. Das heißt, da war immer irgendwas in der Tüte, so flaschenmäßig. Und das war dann quasi der Beginn ihrer Wachstunde und wenn sie dann aufhörten, wenn es abends war, dann waren diese Flaschen auch leer und die beiden Herren auch etwas voller.
Und da palaverten sie dann über Gott und die Welt und leerten die Bierflaschen. Am frühen Abend fuhr Mücke wieder los und Anton sammelte die Flaschen ein. Noch vor dem Winter zogen wir weg. Wir wollten schon lange wieder in die Innenstadt zurück. Am Tag unseres Auszugs sah ich Anton nicht, um mich zu verabschieden. Als alles verladen war und ich die Tür zuzog, sah ich ihn immer noch nirgends. Und weil der Umzugswagen wartete, hatte ich keine Zeit, bei ihm zu klingeln und abzuwarten, bis er aufmachte. Vielleicht schlief er ja auch.
Wunderschön. Ja, traumhaft. Ein Traum.
1,5 Jahre waren seit unserem Auszug vergangen. Da traf ich zufällig bei Karstadt in der Haushaltswarenabteilung meine früheren Nachbarn von der Straße am Fluss. Die Bewohner von Haus Nummer 42, Karin und Patrick. Plötzlich standen sie da am Regal direkt vor mir. Wir waren jahrelang Nachbarn gewesen und hatten uns nie irgendwo per Zufall getroffen. Und jetzt, zwischen den Thermoskannen, Kaffeemaschinen und Wasserkochern, quatschten wir uns fest. Irgendwann fragte ich, wie geht's denn Anton? Und Karin druckste herum. Der Anton, flüsterte sie, der ist ja elend krepiert da in seiner Wohnung. Die Leiche hat er wohl länger gelegen. Beim Nachbarn kamen dicke Fliegen durchs Fenster. Furchtbar sowas.
Er sagte immer, Stoßlüften, Kinder, ihr müsst Stoßlüften gegen den Schimmel. weil die alten Häuser am Flussufer alle Probleme haben mit Feuchtigkeit.
Woran man sich auf einmal so erinnert?
10 Minuten alle Luken aufreißen und ordentlich den Wind durchpfeifen lassen.
Gerücht oder Wahrheit? Die Sache mit Anton ging mir nicht mal aus dem Kopf. Niemand, aber auch wirklich niemand, sollte so ein Ende nehmen. Und jetzt bin ich hier, viele Monate später, und klingle bei meinen früheren Nachbarn, um zu hören, was sie noch wissen von...
Wie hieß er noch gleich?
Anton.
Ja, Anton.
Also ich weiß, dass Anton im Krankenhaus war. Ihm wurde ein Teil vom Fuß amputiert. Und dann ist er nach Hause gekommen und er sollte in den Pflegedienst kommen. Irgendwann sah ich dann, dass der Briefkasten überquillt und habe dann einen Pfleger angesprochen, der eigentlich morgens vor der Haustür stand und nicht reinkam. Und den habe ich dann gefragt und der sagte dann, ja, der macht halt nicht auf und wollte unverrichteter Dinge wieder fahren. Und dann habe ich gefragt, ich sage, ja, wann war denn zum letzten Pfleger da? Der Mann ist amputiert worden, er braucht eigentlich 3-mal am Tag mindestens einen Verbandswechsel.
Die Nachbarin hat selbst in der Pflege gearbeitet.
Ja, aber wenn er doch nicht aufmacht. Ich sage, Sie können das doch dann nicht so lassen. Ich sage, muss sich doch mal jemand kümmern. Ich sage, gut, dann rufe ich bei der Feuerwehr an, dass sich jemand Zugang verschafft, damit die mal gucken, wie es ihm geht, auch wenn er nicht aufmacht. Und daraufhin sagte der Pfleger dann, nee, brauchen Sie nicht, ich kümmere mich. Ja, und am nächsten Tag war der Briefkasten leer und Anton war auch nicht mehr da. Also das muss dann die Zeit gewesen sein, wo er wieder ins Krankenhaus kam und auch da verstorben ist.
Weißt du das?
Ja.
Moment, ich habe gedacht, er ist da oben gestorben. Das wusste ich zwar auch nicht.
Nein, das wurde gesagt. Also es wurde, erst hieß es hier in der Nachbarschaft, er ist in seiner Wohnung gestorben, aber das stimmt nicht.
An manchen Leuten kommt man als Nachbar nicht vorbei. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sie zu bemerken. Und dann gibt es Leute, da wird man vielleicht nie erfahren, dass sie ganz in der Nähe leben. In Rufnähe sozusagen. Und das passiert nicht nur in Hochhaussiedlungen.
Ach so, ja.
Im gelben Haus. Es schien unbewohnt zu sein, wir haben da also nie Leben drin gesehen.
Also ich wohne jetzt schon 20 Jahre hier und habe diese alte Frau noch nie gesehen. Ich gehe eines Morgens zum Einkaufen und sehe nur, wie eine gebeugte alte Frau versucht, diese Essensboxen vom Menüservice versucht hat, das vom Boden hochzuheben. Nicht nur die Taschen fallen ließ und hinrannte, weil ich gedacht habe, sie fällt gleich vornüber und ihr das Essen in die Hand gedrückt habe bzw. reingebracht habe. Ich kannte diese alte Dame nicht. Die ist nie vor die Tür gegangen. Eine ganz liebe, eine ganz nette, aber ich habe sie nie gesehen.
Das war Zufall.
Ja.
Aber egal, ob Nachbarn sich auffällig und laut oder leise in der Nachbarschaft bewegen oder ob sie mehr oder weniger wahrgenommen werden. Wenn sie alt sind und schwach und allein, dann kann es sehr schnell geschehen, dass sie einfach verschwinden. Und Anton, auch wenn er nicht in seinem Haus verstorben ist, so hat er doch aber nach seiner Amputation noch dort gelebt, allein. Und ist nur durch den Zufall, dass eine Nachbarin stutzig wurde, warum sie ihn draußen nicht mehr sah und warum sein Briefkasten überquoll überhaupt gefunden worden.
Der war ja sowieso allein und konnte sich kaum noch selber helfen. Der ging mit dem Hund nicht mehr raus, ging ja gar nichts mehr. Und dann habe ich die vom Pflegedienst angesprochen. Die hatte zwar einen Schlüssel, die kam unten rein, aber nicht oben. Und er hat oben alles verrammelt.
War ja drin im Haus. Die letzten Tage hat der Mann mit dem Hund allein in dem Haus gelebt. Der Hund hat da alles geschissen. Dazwischen hat er gelebt. Das sah aus wie im Horrorfilm. Auf jeden Fall war er mit dem Tier alleine und es ist in 1000 Ecken angeknabbert und überall ist Hundekot im ganzen Haus. Das Tier muss ja mindestens genauso viel gelitten haben wie der Mann.
Ja.
Und auch, dass er nicht so viel Geist hatte, wie er das merkte, wie es mit ihm geht, noch um Hilfe zu bitten. Das ist für mich am schwersten feststellbar. Oder ob es keinen gibt, den er hätte bitten können, weiß ich ja nicht. Auch das ist ja nicht auszuschließen.
Anton wollte auch keine Hilfe. Er hat das verweigert, er wollte das gar nicht. Nein, der hat einfach versucht, einzukaufen hier um die Ecke. Er ist aber nur bis zur Straßenlaterne gekommen, hat sich dann festgehalten und ist wieder umgedreht. Also der hat das nicht geschafft. Er hatte einen Spezialschuh. Also das habe ich noch mitgekriegt, dass der Orthopädietechniker da war. Also danach habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Als Antons Frau gestorben war, sah Antons Vorgarten zunehmend abgewirtschaftet aus. Der hintere sowieso schon. Wo früher vorm Haus Kaskaden bunter Blüten alle Blicke auf sich zogen, saßen nun Anton und Mücke in der Laube und um sie herum stand kniehoch das Unkraut.
Manchmal waren sie dann fähig, dass man auch in Gespräche kam, die vor allen Dingen Mücke sehr fachkundig dann meistens über Rockmusik und Ähnliches mit mir auch gemacht hat. Und wie alt ist Eric Clapton denn jetzt eigentlich und wo hat der gespielt und all so ein Kram konnte er dann auch beantworten. Anton hatte da keine große Ahnung von. Er hat sich eher drüber lustig gemacht, dass wir beide darüber geredet haben. Und dass der Mücke die Ahnung hatte, und das hat er immer bezweifelt, aber das stimmt nicht, Mücke hatte sie.
Aha. Ihr seid also die Neuen, hatte Anton zu Stefan und mir gesagt, als wir vor 10 Jahren in das Haus am Fluss einzogen. Wir sprachen von Vorgarten zu Vorgarten. Anton klang freundlich, seine Frau auch, und wir stellten uns einander vor. Sie hatten einen Hund, Flocky. An unserem ersten Morgen im Haus Nummer 44 wurden wir von einem Hahnenschrei geweckt. Der Hahn hörte nicht auf zu krähen.
Das fand ich sehr anheimelnd und Anton hatte halt eine Hühnergarde da drüben, die er pflegte und zumindest eine Zeit lang einen Hahn. Er hat sich auch lange Jahre da richtig intensiv drum gekümmert. Da war so eine Sandecke gebaut für sie, das hat er ganz liebevoll gemacht.
An jenem Morgen guckten wir zum ersten Mal in Ruhe aus den rückwärtigen Fenstern auf die Gärten des Häuserkarrees. Mitten in dem Karree lag eine Wiese mit Gänseblümchen und Kornblumen. Sie war eingerahmt von den Gartenzäunen der Häuser ringsum. Nur der Garten von unserem neuen Nachbarn rechts hatte keinen Zaun zur Wiese hin. Der Garten rechts war ein wildwucherndes Paradies, wie für Kinder und Träumer gemacht. Windräder drehten sich und Glaskugeln in leuchtenden Farben glitzerten. Und unser Nachbar zupfte Unkraut. Das war vor 10 Jahren. Ich bekam immer sofort gute Laune, wenn ich aus dem Fenster in Antons Garten sah. Und Anton war darin immer mit irgendwas beschäftigt. Brachte ein neues Windrad an, reparierte ein altes.
Dass jemand sich erlaubt, mitten in der Stadt noch Hühner zu halten. Das war das Tolle.
Und stand da nicht eines Tages ein fast lebensgroßer Gartenzwerg da unten?
Ja, habe ich auch gesehen. Aber ich glaube, den hat er dann ausgetauscht gegen eine Vogelscheuche. An dem Garten konnte man sehen, dass der Mann Humor hatte.
Also irgendwann fingen sie dann an, diese Wiese scheinbar für Bauaktivitäten vorzubereiten, indem Sachen da runtergefahren wurden und Sand draufgefahren wurde. Und dann wurde irgendwann angefangen, da so Reihenhäuser drauf zu bauen. Und das war dann das Ende der ganzen Idylle. Weil dann, nachdem die Häuser dann standen, musste der Hahn weg. Weil wohl die Nachbarn sich beschwert hatten, dass der Hahn zu laut sei, was ich vollkommen absurd fand. Aber dann war die ganze Idylle weg da hinten.
Vielleicht fing Antons Glück schon damals an, ihn zu verlassen, als die Bagger seine Wiese platt machten und ihm der Neubau vor die Nase gesetzt wurde. Aber das ist Spekulation. Er schien jedenfalls immer mehr abzubauen, während die Straße vor seinem Haus sich immer mehr herausputzte. Es wurde das Kanalsystem erneuert, der Straßenbelag und die Bürgersteige. Und dann legten sie den Park an, was Anton scheinbar gefiel und ihn wieder ein wenig aufleben ließ. Nicht nur, weil er mit Flocky da immer unterwegs sein konnte. Er saß auch oft auf der Bank am Flussufer, die Straße in seinem Rücken, stundenlang und sah den Schiffen zu.
Ja, die Frage ist ja, was ist passiert, als Anton gestorben ist und was haben Sie mit dem Hund gemacht? Der war ja dann auch alleine. Wo ist Flocky jetzt?
Im Tierheim. Es geht ihm gut soweit.
Der Mann, der plötzlich verschwunden war. Anton, unser Nachbar. Von und mit Regina Burbach. Eine SWR-Produktion aus dem Jahr 2015.